Also die Überzahl hat alles verändert. Denkaufgaben für den Trainer sind immer gut. Bedeutet, dass einige Spieler auf sich aufmerksam machen. Aber ich glaube, dass nach dem heutigen Tag diese Woche die Karten neu gemischt werden. Und ich will im Training sehen, wer am nächsten Samstag bereit ist zum Spielen.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Klare Worte waren das von Gerardo Seoane nach dem 3:3 unserer Borussia beim SV Darmstadt 98. Was für ein verrücktes Spiel, gewissermaßen auch ein historisches Spiel. Gibt viel aufzuarbeiten nach diesem Sonntagabend in Südhessen. Hier ist der Pfostenbruch, euer Podcast über Borussia Mönchengladbach. Jede Woche eine neue Folge. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin und grüße Fabian. Es ist jetzt 18 Uhr Aufnahmezeitpunkt. Gut 14 Stunden, nachdem unsere doch durchaus legendäre Auswärtsfahrt beendet wurde in den frühen Morgenstunden in Berlin. Wie ist die Lage bei dir? Hi.
Ja, hi. Noch ein bisschen müde. Ich merke es noch, aber ich denke, eine Nacht weiter und dann wird das Ganze auch bei mir aufgearbeitet sein, diese Tour von gestern. Ja, spannendes Spiel. Ich denke, so in der Form selber noch nicht erlebt. Wir mussten gestern lange in die Vergangenheit zurückschauen, in die Chronik Borussias, um die letzte Aufholjagd, aus der ein 0:3 zumindest mal noch in Punkte umgemünzt wurde, zu finden, sind fündig geworden in den 70ern und das ist ja schon sehr bemerkenswert.
1979 war es, dass Borussia Mönchengladbach zum letzten Mal nach 3 Tore Rückstand noch gepunktet hat. Das war ein Derby gegen den FC Köln. Jetzt in Darmstadt ebenfalls eine wichtige Partie. Jetzt nicht den besonderen Charakter eines Derbys und trotzdem wird es eine Partie sein, an die wir uns noch lange erinnern. Nicht nur jetzt wegen dieses kuriosen Spielverlaufs, sondern weil es ja unfassbar viel hatte. Eine sicherlich diskussionswürdige rote Karte, vor allen Dingen ein absoluter Offenbarungseid auf allen Ebenen in der ersten Halbzeit. Und wir können das ja jetzt mal punktuell hier aufrollen. Sprechen wir wie immer zunächst über die Aufstellung. Da haben wir ja durchaus ein paar mehr Optionen, ein paar mehr Varianten als im Vorjahr. Die ganz große Überraschung gab es jetzt, würde ich sagen, nicht. Es hatte sich schon vieles angedeutet, zum Beispiel eben, dass Tschwanscharah nach seiner Länderspielreise eben nicht vollends fit zurückgekehrt ist nach Mönchengladbach. Deshalb Jordan dann tatsächlich auf der 9 vorne drin. Dahinter auch alles normal, sage ich mal, Ngumu, Honorat wieder drin, nachdem er gegen die Bayern nicht in der Startelf war. Und Alassane Player auf der 10, auf der 6. Julian Weigel, logisch, als Kapitän aktuell in Abwesenheit von Jonas Omlin, aber Rocco Reitz mit dem zweiten Startelf-Einsatz in Folge. Ja, und dann haben wir wieder auf die Viererkette gesetzt. Joe Scully nach Länderspielreise, rechts hinten Wöber, wieder links hinten Itakura und Friedrich in der Zentrale und Moritz Nikolas logischerweise aktuell im Tor. Wie fällt so dein Rückblick aus auf die Aufstellung gegen 16:30? Was waren deine Gedanken?
Ja, ich fand es gar nicht so sehr überraschend, wer alles auf dem Platz stand. Ich fand es vielmehr überraschend, wer nicht auf dem Platz stand. Und da würde ich jetzt mal Flo Neuhaus nennen. Also klar, es war irgendwo absehbar, dass nach dem Bayern-Spiel Rocco Reitz doch eine durchaus realistische Chance hat, auch gegen Darmstadt wieder in der Startelf zu stehen. Julian Weigel müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber sprechen. Aber dass dann tatsächlich Flo Neuhaus aus der Startelf fällt, war aus meiner Sicht doch leicht überraschend. Ja, und so ist das zumindest mal immer wieder interessant momentan bei Borussia. Man merkt schon, da ist viel mehr Breite im Kader, als es in der letzten Saison der Fall war. Wir müssen dann auch noch bedenken, dass da im Mittelfeldzentrum aktuell mit Christoph Kramer und Manu Kone auch 2 Verletzte da sind. Und da finde ich schon bemerkenswert, wer sich da teilweise auf der Bank und teilweise auch gar nicht im Kader wiederfindet bei Borussia. Ich denke, wenn alle fit sind und alle spielbereit wären, dann hätten wir doch durchaus auch schon eine spannende Situation rund um die Frage, wer ist eigentlich alles im Kader. Und das finde ich schon bemerkenswert bei Borussia.
Ja, und selbst aktuell ohne Kramer und Kone, es dürfte ja das letzte Spiel ohne die beiden zumindest im Kader gewesen sein vorerst. Fabio Chiarodia aktuell nicht im Kader, hat nur bei der U23 gespielt und erneut verloren gegen Wigbeck Beek auswärts. Das dürfen wir auch nicht verschweigen, haben wir jetzt hier unsere Pflicht getan, aber wirklich eine schwierige Lage für die U23. Aber eben Chiarodia aktuell nicht mal im Kader und Patrick Herrmann, der wirklich so vor der schwersten Situation von allen steht. Also hat eine hohe Bedeutung für den Verein, für den Kader als solchen, aber er ist ja auch kein Spieler, den du dann einfach mal in der U23 reinwerfen kannst. Also der ist wirklich... ja sehr schlecht dran jetzt einfach, ne? Also ihm ist auch Ivandro Borges Sanchez deutlich davon gelaufen, jetzt auch in der Hierarchie, also Patrick Herrmann tatsächlich aktuell überhaupt kein Faktor. Aber also wir haben in dieser 4-2-3-1 Grundordnung angefangen, haben dann nach 45 Minuten durch diesen Vierfachwechsel in der Pause komplett umgestellt, mehr oder weniger dann auf ein 3-5-2 mit Doppelspitze auch. Und das hat am Ende auch gefruchtet und trotzdem spielen da viele Faktoren eine Rolle, weshalb wir noch zurückgekommen sind. Lass uns aber erstmal über den Spielverlauf in der ersten Halbzeit sprechen. Ich fand, wir hatten ja wirklich von Minute 1 keinerlei Zugriff. Also nach 3 Minuten dieser Freistoßpfiff kurz vorm 16er, da haben wir uns auch schon herspielen lassen, kam immer zu spät, kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Von Minute 1 ein wirklich auf allen Ebenen Offenbarungseid.
Ich finde es spannend, dass du gerade von deiner 4-2-3-1 Grundordnung gesprochen hast. Ich glaube, wir können hier in der ersten Halbzeit mit Fug und Recht behaupten, dass es eine 4-2-3-1 Unordnung war. Da hat gar nichts gepasst, natürlich. Borussia ist überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, war immer einen Schritt zu spät, hatte überhaupt keinen Zugriff auf die Darmstädter. Die Darmstädter konnten gefühlt machen, was sie wollen und trotzdem... waren auch immer gefährlich und das war eigentlich so das Erschreckende, wie leicht Darmstadt es geschafft hat, gefährlich zu werden. Borussia vollkommen planlos, auch hinten, egal ob sie mal versucht haben, den Ball kontrolliert hinten rauszuspielen oder den Ball einfach lang nach vorne zu schlagen. In beiden Szenarien war der Ball einfach nach 10 Sekunden wieder weg. Das war schon sehr, sehr beängstigend irgendwie. Das hat ja mit dem Freistoß angefangen, den Darmstadt noch vor dem 1-0 hatte. Das war schon die erste Situation, die Darmstadt dann hatte. Und dann ja dieses beinahe ja komplett absurde 1-0 für Darmstadt, was auch zu dem frühen Zeitpunkt schon hoch verdient war.
8. Minute das 1-0 durch Marvin Melem und in der Situation stand ich da wirklich komplett verdattert im Block, also es war ja dann auch die von uns abgewandte Seite, also man hat jetzt überhaupt nicht abschätzen können, ob da wirklich kein Abseits vorlag. Ich meine, das war ja dann am Ende nicht mal knapp, ne? Und wenn ich mir das jetzt im Nachhinein anschaue, also da pennt ja unsere Abwehrreihe kollektiv und allen voran Marvin Friedrich steht da wirklich unglaublich schlecht und am Ende noch so ein bisschen Alibi-mäßig mit hinterhergelaufen, aber das war ja eine Katastrophe auf allen Ebenen und wenn ich mir das Tor von Melem gegen Union Berlin anschaue, was ähnlich entstanden ist, auch da nimmt er den Ball gut an, gut mit und bleibt dann vorm gegnerischen Torwart trocken. Aber im Prinzip dieses Tor, also es darf so einfach nicht fallen. Ich meine, das ist mehr oder weniger ein blinder Befreiungsschlag nach vorne und Melem pflückt den Ball runter. Wir stehen da, weiß ich nicht, 45 Meter vorm Tor und schaffen es nicht im Ansatz auf Abseits zu spielen. Also ich weiß nicht, was da die Idee war. Und so ging es dann früh dahin und keine 120 Sekunden später stand es ja dann auch schon 2-0, Fabian.
Ja, da braucht man auch gar nicht viel zu sagen. Ich meine, wenn man einen Innenverteidiger, der mit aufrückt, einfach mal Mutterseelen allein zum Kopfball kommen lässt, da braucht man sich nicht wundern, warum es 0-2 steht. Und ich sag mal so, das war schon zu dem Zeitpunkt, man war ja geschockt, nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern vor allem auch aufgrund der Art und Weise, wie Borussia gespielt hat. Und das Schlimme ist einfach, dass es bei Borussia jetzt nur nicht das erste Mal ist. Ich erinnere mich an Spiele in Düsseldorf, in Bremen, wo es ähnlich lief. Und man steht da einfach völlig geschockt, konsterniert. Nach 10 Minuten hat man das Gefühl, der Tag ist ja eigentlich schon gelaufen.
Genau so war's und beim 2-0 muss man auch vielleicht nochmal über Julian Weigel sprechen. Ich meine, auch da kann man es von Anfang an besser verteidigen. Es ist eine Standardsituation, man bekommt den Ball erstmal raus, dann kann Kempe da locker fröhlich eben den Ball nochmal reinbringen und Maglica hält die Rübe hin, aber wie er sich dagegen Weigel wie einfach durchsetzt, ich meine, das ist unser Kapitän und der fällt quasi einfach um im Luftduell. Es gab quasi gar kein Luftduell, was den Namen wirklich verdient. Also indiskutabel auf allen Ebenen, also da passten auch gar keine Zuordnung generell. Also bei Standards haben wir enorme Probleme. Es müssten jetzt dann auch insgesamt schon 5 Gegentore sein, die aus Standards gefallen sind von 12. 11. Das ist eine desaströse Quote. Und ja, das dritte Tor fällt ja dann auch infolge eines zweiten Balles, wenn man so will, infolge einer Standardsituation. Davor, Tim Skarke, der das 3-0 ja gemacht hat, hatte davor auch schon eine Riesenchance, wo er am Innenpfosten dann hängen bleibt. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie jeder Schuss ein Treffer war von Darmstadt. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Also wir hatten eine Szene, wo wir mal in eine Konter, in eine Umschaltsituation gelangt sind, wo dann Player aber auch nicht abspielt, sondern den Schuss selbst nimmt. Ansonsten hatten wir offensiv nichts und Darmstadt hatte so viele Möglichkeiten und muss eigentlich zur Halbzeit 4 oder 5-0 führen.
Du hast die Situation von Player angesprochen, auch für ihn persönlich gestern die einzige nennenswerte Szene, die aus meiner Sicht eventuell rechtfertigt, dass er für diesen Auftritt da gestern keine 6, sondern eine 5,5 als Note bekommt, also einzige halbwegs vernünftige Aktion. Klar, kann man darüber reden, ob er abspielen sollte oder nicht, aber er hatte auch einen relativ freien Schuss. Klar, wenn er den macht, dann schießt du dann Tor, aber unterm Strich war diese Leistung in der ersten Halbzeit einfach eine absolute Nichtleistung. Player ansonsten ja wirklich ja, unterirdisch. Ich glaube, der hat, ich weiß nicht, ob man es mit Zahlen belegen kann, aber gefühlt waren es ja 10 Fehlpässe, die der in der ersten Halbzeit gespielt hat. Keine seiner Ideen ist aufgegangen. Laufwege katastrophal. Also es war wirklich ja eine nicht existente Defensivleistung auch von ihm. Dinge, die wir ja auch schon mal bemängelt haben, und ich glaube, das sind so eine, so aus meiner Sicht so die wichtigste Erkenntnis aus dem Spiel. Es waren gestern vor allem Player und Gumu, die einfach in dieser ersten oder in diesen ersten zwei Reihen, wenn man so will, oder in der ersten Reihe einfach defensiv komplett Ausfälle sind. Also die kommen überhaupt nicht in Zweikämpfe defensiv, und wenn du einfach nur mit 8, 9 Mann verteidigst, dann wird es auch gegen Darmstadt 98 echt enorm schwer. Man muss ja, Defensivarbeit dann schon kollektiv angehen, und es geht einfach nicht, dass sich da Leute raushalten, und das Gefühl hatte man gestern bei Player, der ja, hat alibimäßig versucht, drei Räume zuzustellen, aber das war's auch.
Ja, und wir haben noch weitere Ausfälle gehabt. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt die Offensivspieler tatsächlich dann die eigene Defensivarbeit unzureichend verrichtet haben, sondern dass auch die defensive Kette ja wirklich ein Totalausfall war. Auch da gibt es sicherlich noch Abstufungen. Friedrich, war eine Vollkatastrophe, so ehrlich muss man dann eben sein. Ne? Ich denke, trotzdem rechtfertigt das nicht, was dem teilweise für ein Furor entgegenschlägt. Es ist immer noch ein Spieler von Borussia Mönchengladbach. Das wird er auch auf absehbare Zeit bleiben. Und es wird sicherlich nicht besser, wenn er irgendwie da, also sorry, mit Terroristen gleichgesetzt wird oder so. Also manche Leute haben jegliches Maß verloren. Das muss ich an dieser Seite auch sagen, an dieser Stelle. Aber natürlich völlig gerechtfertigt, dass er dann auch in der Halbzeit drin geblieben ist. Es war keine gute Leistung, es war eine richtig schlechte Leistung, gilt aber im Übrigen auch für Joe Scully. Das haben wir ja auch schon im Blog thematisiert. Also ihm hat man gefühlt auch angemerkt, dass da A, überhaupt kein Vertrauen ins eigene Spiel ist, dass da überhaupt irgendwie, ich weiß auch nicht, was die Idee war mit ihm da. Also er war defensiv schlecht, nach vorne ging auch gar nichts. Dann hat man auch noch gemerkt, B, dass er eine Länderspielreise in den Knochen gesteckt hatte. Also dementsprechend Joe Scully auch ein Totalausfall, und es war schon gut, dass da der ein oder andere Spieler dann tatsächlich drin geblieben ist in der Halbzeitpause.
Ich meine, das war uns ja auch klar. Ich meine, wir haben es gesagt, kannst die halbe Mannschaft jetzt auswechseln. Selten erlebt, dass ein Trainer dann wirklich viermal wechselt. Fand ich gut. Auch diese Systemumstellung. Ja, man hat dann gemerkt, da stand tatsächlich auch von Sekunde 1 eigentlich eine andere Mannschaft auf dem Platz. Und da sprechen wir jetzt noch gar nicht über den Elfmeter und die rote Karte, sondern vielleicht die Situation, die dazu geführt hat, die ja schon bis dahin alleine in dieser 47. Minute der beste Angriff war, den Borussia bis dahin im Spiel dann zustande gebracht hat. Eigentlich ein langer Ball, aber dann merkst du einfach, dass du mit Trancherer vorne jemanden hast, der den Bällen auch hinterhergehen kann und der einfach auch um ja jeden keinen Ball verloren gibt und dann ja wirklich gut in Szene gesetzt wurde und dann in letzter Sekunde aber am Abschluss gehindert wird.
Vielleicht zu der Szene ganz konkreter würde mich jetzt deine Meinung auch nochmal interessieren. Wir haben jetzt mittlerweile beide auch die Highlights gesehen. Also im Stadion ist mir da gar nichts aufgefallen. Es ist weder einem Darmstädter aufgefallen und auch weder Tschwanscharer noch Jordan, der ja dann auch nochmal den Nachschuss hatte oder mit dem Kopfball dann eben an den Schuhen hängen blieb in der Situation. Also keiner hat dieses Handspiel registriert, was es aber zweifellos gab. Und da die Handregel nun mal so ist, die kann man gut oder schlecht finden, da war ja keinerlei Absicht dran, aber er verhindert damit dann eben diesen Abschluss. Kann man so argumentieren, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ja durch dieses Handspiel die Richtung des Balles in keiner Weise verändert wurde, aber man sagt eben im Prinzip, Handspiel im Strafraum ist ja fast dann immer zwingend Elfmeter, wenn man da irgendwie mit der offenen Hand rangeht. Das sieht ja dann irgendwie bei angelehnten Armen alles anders aus. Ich werde zu Lebzeiten diese Handregel aber ohnehin nicht verstehen. Was ich noch viel weniger verstehe, ist, dass es Rot gibt. Mir will das nicht in den Kopf. Ich meine, wir haben total davon profitiert, aber fand ich sehr, sehr skurril. Vor allen Dingen auch dann nach Intervention durch Videoschiedsrichter. Ganz, ganz merkwürdige Entscheidung.
Ja, geht mir auch so. Aus meiner Sicht, mein Verständnis war immer, dass du quasi ein klares Tor verhindern musst, so Luis Suarez-mäßig auf der Linie, um eine rote Karte zu kriegen. Und dann kann ich eine rote Karte wegen Handspiels auch verstehen. Dann sage ich, gut, da wäre ein Tor gefallen. Das hat er eindeutig verhindert. So hat er eigentlich ja nur eine mögliche Torchance verhindert, kein sicheres Tor. Ja, es ist manchmal undurchsichtig und so ist und bleibt es irgendwie und ich gehe da komplett mit und bin auch dabei, dass ich sage, also ja, auch da die ganze Situation zurückzunehmen, dann die rote Karte zu geben, das ist aus Darmstädter Sicht, muss man einfach so sagen, eine unglaublich harte, unglaublich bittere Entscheidung gewesen. Ja, vielleicht muss man da sagen, vielleicht war es dann auch mal wieder die gute alte Gerechtigkeit, dass Borussia dann den folgenden Strafstoß nicht verwandelt hat.
In der Tat, und das war ja wirklich ein ganz, ganz schwacher Elfmeter. Also Tschwanscharer hat ja jetzt bei diesem Elfer alles so gemacht, wie er es in Augsburg nicht gemacht hat. Also da mit wirklich vollem Vertrauen, und das war ja sozusagen noch fast ein wichtigerer Elfmeter bei 3:4 Rückstand in der 99. plus 7. Jetzt ist es eine Rückgabe. Marcel Schuhn feiert sich da völlig zurecht. Ich glaube, das war in dem Moment dann auch so ein bisschen das Signal, Darmstadt wird das trotzdem über die Bühne schaukeln. Also so habe ich es auch gefühlt. Ich hätte nicht zugetraut, dass wir da nochmal so zurückkommen, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, ja, dann kriegen wir schon dieses Geschenk mehr oder weniger mit der roten Karte, aber wir nutzen halt den Elfer nicht, ne? Aber das Spiel hatte sich damit ja grundlegend verändert und wir sind ja dann tatsächlich kurze Zeit später dann doch zum 1:3 gekommen und dem voraus ging eine tolle Einzelaktion von Rocco Reitz, der auch bedingt durch einfach diese Systemumstellung besser zur Geltung kam in der zweiten Halbzeit. Neuhaus war sehr, sehr belebend fürs Spiel, sprechen wir vielleicht gleich auch noch drüber über den Torschützen zum 2:3, aber erstmal das 1:3, wie hast du das gesehen? Das war ja wirklich Rocco Reitz, wo er 90% Anteil dran hat.
Ja, unglaublich stark, also diesen Solo-Lauf dahin zu legen, du hast Flo Neuhaus gerade angesprochen. Ich hatte das Gefühl, dass da einfach viel mehr Zug drin war. Es war auch eine gewisse Form von, es wirkte so ein bisschen so, als hätte man, wären die Spieler schon so ein bisschen gekitzelt worden. Und ja, da war schon viel Wille dabei, dann auch in der zweiten Halbzeit plötzlich. Viel Motivation. Zu zeigen, dass man es ja doch eigentlich besser kann und genau da rein passt auch diese Situation von Rocco Reitz, setzt sich klasse durch gegen gefühlt ganz Darmstadt und hat dann das Auge für Jordan, der dann nur noch einschieben muss. Ja, tatsächlich ist ein Tor, das zu 90% Rocco Reitz gehört und da kann man sich aus Borussia-Sicht nur bei ihm bedanken für diese Aktion, weil genau die hat uns natürlich ins Spiel zurückgeholt. Fällt das Tor 10, 20 Minuten später, dann wird diese Aufholjagd in der Form schon echt verdammt schwierig. So waren wir genau zum richtigen Zeitpunkt dann doch wieder voll da und man hatte das Gefühl, dass dann nochmal ein Rück durch die Mannschaft gegangen ist, der ja allen gezeigt hat, ey, hier könnte heute noch was gehen, es sind 2 Tore Rückstand und wir sind ein Mann mehr.
Vor allen Dingen, weil wir dann in der Spielphase aber auch einen guten Rückhalt hinten drin hatten mit Moritz Nikolas, den ich einmal mehr auch wirklich gut fand, trotz 3 Gegentoren, hört sich immer komisch an, aber hat das gehalten, was er auch dann zweifellos halten muss, plus dann eben diese wirklich tolle Parade, die das 1:4 verhindert hat, wo er da wirklich hoch in den Giebel steigt. Also das war diese einzige Darmstädter oder eine von 2 guten Darmstädter Kontersituationen in Unterzahl. Die haben wir überlebt. Und dann kommt dieser Doppelschlag. 3-2 durch Neuhaus, vorgelegt von Schwanscherer. Und dann das 3-3, ein ganz, ganz wilder Treffer, den man irgendwie aus dem Block von hinten gar nicht so richtig gut gesehen hat. Auf einmal hat das Netz einfach gescheppert. Und es war dann natürlich ein absoluter goldener Moment im Block. Das hat dann richtig Bock gemacht. Und danach war man ja auch nochmal richtig hyped. Aber ja, also dieser Doppelschlag, er kam dann fast ein bisschen früh im Nachhinein, muss man sagen. Ne? Weil dadurch, dass er so früh kam, in Anführungsstrichen, danach waren noch 20 Minuten zu spielen mit Nachspielzeit, ist man am Ende jetzt gar nicht so positiv rausgegangen aus diesem Abend.
Ja, man hatte dann das Gefühl, hier geht noch mehr. Man hatte dann natürlich das Gefühl nach dem 3-3, wir können das Ding hier auch noch gewinnen. Ich fand aber, und das muss man einfach auch so sagen, die letzten 20 Minuten waren nicht mehr so stark vom Borussia wie die 30 Minuten nach der Pause. Also wenn wir jetzt über diese 52 Minuten da sprechen, nach dem 3-3 war es nicht mehr so zwingend. Da hatte Borussia nicht mehr die Chancen wie jetzt in den 30 Minuten vorher. Ich weiß nicht, ob es dann auch eine Frage der Kraft war oder klar, man hat dann natürlich auch plötzlich wieder was zu verlieren gehabt. Darmstadt hatte auch die ein oder andere gute Kontersituation. Du bist nicht mehr so alles oder nichts draufgegangen wie vorher. Das war natürlich schon unglaublich offensiv und auch unglaublich offenes Visier. Alleine dann dieser Wechsel Rocco Reitz raus und Robin Hack rein beim Spielstand von 3-1. Das war...
Fand ich einen merkwürdigen Wechsel, ehrlich gesagt. Ne?
Das war auf jeden Fall nochmal die Ansage, okay, wir gehen jetzt hier nochmal, wir werden nochmal einen Schritt offensiver. Flo Neuhaus dann zurückgezogen, beziehungsweise ja, Flo Neuhaus dann neben Julian Weigel und dann einfach nochmal, ja, alles, was an Offensivmöglichkeit noch da war. Unterm Strich Robin Hack ja sogar mit der Chance, auch selber ein Tor zu erzielen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das 3-2 wäre es, glaube ich, gewesen noch. Es war noch vor dem der Kopfball, den er hatte und leider relativ weit drüber gesetzt hat.
Also da hätte er den Ball fast annehmen können. Ne? Das war ja diese eine Situation, wo er wirklich da Mutterseelen allein stand. Und dann hatte er später, ich glaube, das war dann aber schon 92. oder so, da hatte er auch nochmal einen Kopfball. Der war aber dann relativ unplatziert und dementsprechend jetzt auch nicht sonderlich der Rede wert. Aber ja, Hack hatte ein paar ganz gute Szenen, auch wenn der Abschluss nicht gut war.
Da hat man Borussia aber nach diesem 3-3 angemerkt, dass man ja dann auch so ein bisschen versucht hat, jetzt nicht zu riskieren, dass einem dieser gewonnene Punkt dann noch entrissen wird durch einen blöden Konter oder eine Unaufmerksamkeit hinten. Fast wäre es so weit gewesen. Aus meiner Sicht in diesen letzten 20 Minuten hatte Darmstadt die beste Aktion und die größere Chance auf das 4-3. Auch wenn Borussia natürlich in Summe nach wie vor die bessere Mannschaft war in diesen 20 Minuten. Nichtsdestotrotz war Borussia da an der Stelle nicht mehr so zwingend wie in den 30 Minuten davor. Ist auch auf eine Art verständlich, ist ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn da noch das 4-3 für Borussia gefallen wäre, dann wäre der Block definitiv eskaliert.
So ist es ja. Nach dem 3-3 durch Schwanscherer, da fehlte dann so ein bisschen die Konzentration hinten. Also da hätte man sich tatsächlich in der Phase wirklich fast überrumpeln lassen. Es war ja direkt der Gegenangriff. Und Fabian Holland am Ende mit einem unplatzierten Kopfball neben das Gehäuse von Nicolas. Also wenn da jetzt irgendwie Luca Pfeiffer gestanden hätte oder so, also ein Stürmer, dann hätten wir da mutmaßlich alt ausgesehen. Für mich eine Szene, die echt fast ein bisschen unterschätzt wurde. Also das war eine Mega-Chance. Gut herausgespielt, aber dann eben schlecht abgeschlossen von Fabian Holland. Zum Glück für Borussia Mönchengladbach. Ja, und in den letzten 20 Minuten so diese ganz herausragende Chance fehlte. Dann einmal ist, glaube ich, Jordan über den Ball gesäbelt und solche Geschichten. Dann in der 97. allerletzte Szene Flo Neuhaus war es mit dem Kopfball, den Schuhen dann erst im Nachfassen packen kann. Ansonsten hätte Jordan einschieben können und ein 4-3 nach 0-3 wäre natürlich der absolute Wahnsinn gewesen. Aber auch so ist es historisch, denn du sagst es, zum ersten Mal wieder gepunktet seit 1979, ne? Wie eingangs erwähnt. Also nach 44 Jahren zum ersten Mal einen 3-Tore-Rückstand aufgeholt. Aber, und auch das haben wir schon erwähnt, irgendwie für die ganz große Ekstase fiel das 3-3 einfach zu früh und es war dann eben nur Darmstadt und diese erste Halbzeit, die hängt dann noch nach. Ne? Also es war auf beiden Ebenen irgendwie ein historischer Abend aus positiver Sicht, dieses Spiel noch fast komplett gewendet zu haben und aber auch aus negativer Sicht. Denn also es ist erstaunlicherweise gar nicht so selten, dass wir 3-0 hinten liegen, auch bei so irgendwie Gegnern, die ja alles andere als besser sind als wir. Damals Düsseldorf, sagst du es, Ansonsten, was gab es noch für eine Partie? Bremen, wo wir 0-4 hinten lagen zur Pause letzte Saison unter Farke. Es ist am Ende schwierig zu bewerten, das ganze Spiel. Zumal ja dann die Aufholjagd fand unter ganz anderen Voraussetzungen statt. Also was fängt man damit an am Ende?
Ja, und vor allem ist es immer wieder auch diese unglaublich, also in diesen drei Spielen jetzt, immer wieder diese unglaublich verschlafene Anfangsphase. Also, dass du nach 10, 15 Minuten schon 2-3-0 hinten liegst, haben ja alle diese drei Spiele gemeinsam. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Vielleicht verfolge ich da auch andere Mannschaften zu wenig, um da jetzt was Ähnliches bei anderen Teams zu erkennen. Aber ich finde, das ist schon eine relativ große Häufung, dass das jetzt in den letzten 5 Jahren irgendwie 3-4 Mal passiert ist bei Borussia, dass man Spiele schon nach 15 Minuten verloren oder eben wie gestern scheinbar verloren hat.
Ich erinnere mich auch gerade an dieses Pokalspiel in Hannover, Achtelfinale unter Hütter. Da lagen wir auch dann, glaube ich, relativ schnell schon 2-0 hinten zumindest. Also wir haben da echt unsere Probleme und das wäre auch noch so Teil des Fazits. Ich glaube, es ist deshalb auch schwierig am Ende zu vermitteln, weil wir seit geraumer Zeit das auf der positiven Seite eigentlich ja nicht mehr haben. Also wir haben so diese Ausschläge ins absolut Negative relativ gehäuft, aber wir haben relativ wenig Ausschläge, die ins Positive drehen. Ne? Also ich meine, alleine die Tatsache, dass wir jetzt in den letzten 21 Auswärtsspielen saisonübergreifend ein Spiel gewonnen haben, das zeigt ja schon, wo der Hund begraben ist. Dann haben wir die positiven Überraschungen nominell, wenn du als Tabellenzehnter im letzten Jahr gegen den Ersten gewinnst oder gegen den Zweiten auch noch etc. pp. Bayern, Dortmund. Die haben wir gar nicht mehr als positive Überraschung wahrgenommen, weil ja unsere Mannschaft explizit gegen diese Mannschaften immer performt hat. Und irgendwie fehlt deshalb so ein positives Korrektiv. Und das lässt einen dann auch ratlos zurück und auch irgendwie, ja, fast so ein bisschen verbittert zurück manchmal, ne, weil man fühlt sich ja immer wieder im gleichen Film. Egal, ob das jetzt Seoane ist, egal, ob es Farke war oder Hütter oder Rose, immer wieder die gleichen Unzulänglichkeiten und auch Nichtleistungen. Und am Ende muss man zumindest froh sein, dass man hier zurückgekommen ist. Ich hätte das auch mal in Zweifel gesetzt vor einem Jahr mit der Mannschaft. Ich glaube, man hat schon einiges an Wille und Mentalität, auch jetzt an diesem Abend zumindest noch gesehen. Also die Spieler, die in der zweiten Halbzeit auf dem Platz standen, haben sich dann zumindest an der Ehre gekratzt gefühlt. Das hat man ja erlebt.
Um dann nochmal auf Seoane zurückzukommen. Ich bin sehr gespannt, wie die Startelf nächste Woche aussehen wird, wie sich die Trainingswoche entwickelt. Definitiv alle, die ausgewechselt wurden zur Halbzeit gestern, haben sich zumindest mal für den Moment definitiv nicht empfohlen, nächste Woche auch wieder in der Startelf zu spielen. Anders als diejenigen, die eingewechselt wurden, egal ob es Neuhaus, Elvedi, Trancher, wenn er denn fit ist nächste Woche, denke ich, wird es keinen Zweifel geben, dass er spielen wird. Da bleibt es nur zu hoffen, dass er nächste Woche auch fit ist. Ansonsten muss man sagen, auch Luca Netz gestern, dann einer der Besseren da auf der Seite. Und das ist einfach jetzt eine spannende Situation. Ich bin erstmal ganz positiv, dass Borussia diese verschiedenen Optionen hat. Aber definitiv ist es klar, wir brauchen gegen Leipzig nächste Woche 10 Spieler auf dem Platz, 10 Feldspieler, die auch allesamt gemeinsam verteidigen wollen und können. Und da reicht es nicht, wenn wir mit 6 Leuten verteidigen, dann nehmen uns Xavi, Simons und Co. Auseinander.
Was ich gut finde, dass aktuell der Fokus in der Kommunikation nach solchen Abenden auch eher auf dem liegt, was eben problematisch gelaufen ist. Also da mache ich auch gerade wirklich einen deutlichen kommunikativen Unterschied zwischen Gerardo Seoane und Daniel Farke aus. Ich wage zu behaupten, dass Farke die Mannschaft eher für das tolle Comeback gelobt hätte und das in den Vordergrund gestellt hätte. Und nicht eben diese dramatische erste Halbzeit thematisiert hätte, dann wären die üblichen Plattitüden in Bezug darauf gekommen und Seoane hat schon den Schwerpunkt in seinen Aussagen auf diesen Offenbarungseid in der ersten Halbzeit gelegt und dann natürlich auch mit der Aussage, auf die du dich jetzt gerade auch nochmal bezogen hast, Stichwort, er will da sehen, wer sich da jetzt auch im Training anbietet, weil, also es gibt keine Erbhöfe mehr, ne, in diesem Kader, und die darf es auch für einen Alassane Player nicht geben, obwohl wir da jetzt keinen richtigen Zehner auf dem Transfermarkt nachlegen konnten. Aber ja, dann sollte es schon Florian Neuhaus sein in nächster Zeit, ne, weil das war eine absolute Nichtleistung. Das Gleiche gilt dann eben für den angesprochenen Marvin Friedrich. Da müssen wir jetzt über die Personalie Elvedi sprechen, hochspannendes Thema. Das Gleiche gilt im Prinzip aber auch für die Grundausrichtung. Also der gestrige Tag hat mal wieder gezeigt, eigentlich ist unsere Mannschaft vielleicht dann doch vom Kader besser ausgelegt für eine Dreierkette, ne? Also mit drei Innenverteidigern dann wirklich hinten zu stehen. Netz ist halt wirklich offensiv echt ein belebendes Element, hat seine Probleme, aber wenn er in der Viererkette links hinten spielen muss, ich denke, die Position ist für ihn fast aktuell nicht mehr zu erreichen. Da sehe ich jetzt wirklich Wöber eher festgespielt. Also bevor wir jetzt zu Elvedi kommen, würdest du noch irgendwas ergänzen oder sagst du auch, im Prinzip hat dieses Spiel ja mehr gezeigt, was nicht läuft, weil das Positive kann man nicht so richtig bewerten, weil es eben unter komischen Voraussetzungen stattfand gestern.
Ich würde es auch so sehen. Aber auch Seoane hat es erkannt, hat gesagt, eine Denksportaufgabe für den Trainer für nächste Woche, für die Trainingsgestaltung. Drücken wir ihm die Daumen, dass er die Denksportaufgabe erfolgreich löst und nächste Woche eine Mannschaft auf den Platz schickt, die von der ersten Minute an hellwach ist und nicht erst nach 45 Minuten auf dem Platz steht.
Und dann kommen wir jetzt mal zu dieser umstrittenen Personalie Nico Elvedi. Also die Situation hat sich vertraglich jetzt seit der letzten Woche nicht verändert. Nico Elvedi hat noch Vertrag, Restlaufzeit bis Ende dieser Saison. Dann gibt es natürlich gewisse Unklarheit über die Klausel, ab welcher Spielanzahl die erreicht werden würde, weshalb sich dann sein Vertrag automatisch verlängern würde. Seoane hat den Freitag die Pressekonferenz vor Darmstadt genutzt für ein sehr, sehr deutliches Statement, was ich gut fand, was aber trotzdem natürlich auch kritisch hinterfragt werden muss. Wir hören mal rein und dann sprechen wir genau darüber.
Ja, wir warten die Entwicklung ab. Wir sind in Gesprächen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn die Gespräche sich dann so entwickeln, dass es ein Bekenntnis gibt zu uns, dann würde ich sagen, öffnet das alle Möglichkeiten. Bis dahin ist Nico ein Kadermitglied wie jedes andere, aber natürlich in unserer Entscheidung nicht gleich bewertet wie vielleicht ein Spieler, der sich für das Projekt committed hat.
Ich sag mal so, aus taktischer, kommunikativer Sicht war das Darmstadt-Spiel jetzt kein gutes für Seoane in Bezug auf diese Position zu Elvedi. Weil Elvedi hat natürlich wirklich vieles gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Er hat einen völlig indiskutablen, nicht zum ersten Mal indiskutablen Marvin Friedrich ersetzt. Und dann könnte man natürlich auch berechtigterweise einwenden, Seoane, wir feiern ihn auch für oder wir finden ihn besser als unsere Vorgängertrainer wegen seines pragmatischeren Ansatzes. Zu Pragmatismus gehörte dann aber auch zu sagen, ja, wir müssen jetzt alles dem kurzfristigen sportlichen Erfolg unterordnen und da ist Nico Elvedi die deutlich bessere Wahl als Marvin Friedrich. Wie siehst du es?
Das hat das Spiel gestern gezeigt, genau so in der Form. Und ich denke, ja, dass man diese Woche die Gespräche nochmal intensivieren wird, auch da nochmal mit Elvedi sprechen wird. Ich meine, in diesem 3-4-2-1 oder 3-4-3-System, wie man es auch immer interpretieren dann möchte, wäre Nico Elvedi natürlich in der Dreierkette enorm wichtig. Ich glaube, eine Dreierkette mit Wöber, Itakura und Elvedi, ja, das hat schon viel Qualität und das könnte auch dazu beitragen oder könnte einer der Schlüssel sein dafür, diese ja doch sehr hohe Anzahl an Gegentreffern in diesen ersten vier Spielen zu beseitigen. Und da hoffe ich drauf, dass man da zu einem positiven Ergebnis kommt. Zu einem Ergebnis, das vielleicht für alle Beteiligten am Ende auch positiv sein kann. Für Nico Elvedi zum einen kurzfristig, dass er wieder spielt für Borussia Mönchengladbach, dass er vielleicht seinen Vertrag nochmal kurzzeitig verlängert, vielleicht auch mit der Option dann nächstes Jahr zu ähnlichen Konditionen, wie man es ihm vielleicht jetzt zugesagt hat, auch theoretisch wieder rauszugehen. Kann ja für ihn durchaus auch von Vorteil sein. Vielleicht kann man da kurzfristig auch Bezüge nochmal erhöhen und ihm auch ein Angebot geben, ein Angebot machen, dass er dann annimmt. Ich bin gespannt, ich hoffe darauf, dass man sich irgendwie einigen kann, weil sportlich, das hat man gestern gesehen, wäre Nico Elvedi definitiv ein Gewinn für die Mannschaft.
Zumal, das muss man ihm ja auch hoch anrechnen, er wird eben kommunikativ wirklich von Seoane relativ deutlich angezeigt, wo er steht aktuell, dass da eben auch nicht sportliche Gründe die Hauptrolle sind, weshalb er dann eben nicht in der Startelf steht. Ohne jetzt das unfair zu gestalten, also es wird jetzt keine Trainingsgruppe 2 mit Nico Elvedi eingeführt oder irgendwas dergleichen. Und trotzdem kann er halt durch Leistung überzeugen. Also er hat sich gegen Bayern dann in den Dienst der Mannschaft gestellt in den letzten Minuten. Er hatte gestern wirklich eine gute Halbzeit. Also das spricht dann dafür. Das könnte dann auch vielleicht ein kommunikativer Ausweg für Seoane sein, um eine Elvedi-Nominierung für die Startelf zu rechtfertigen und trotzdem nicht auch geschwächt da rauszugehen. Ne? Also er macht es sich dadurch natürlich jetzt nicht gerade unkompliziert. Ne? Also ich finde diesen Weg gut, weil er für Mut steht. Ne? Also er macht sich dadurch, er setzt sich einem Risiko aus. Es kann am Ende total aufgehen und Elvedi verlängert diesen Vertrag um ein Jahr mit einer Ausstiegsklausel über 8 bis 10 Millionen für nächsten Sommer. Alles gut dann. Und dann ist er sowieso in der Mannschaft. Ne? Aber es kann natürlich auch jetzt eine Situation entstehen, an der du wirklich nicht mal Elvedi vorbeikommst und er verlängert den Vertrag nicht. Schwierig. Oder Seoane setzt trotzdem weiter auf Friedrich. Das wäre auch hochriskant. Elvedi versauert mehr oder weniger auf der Bank und ist dann irgendwann auch ein bisschen angenervt von der Situation. Und dann entsteht vielleicht auch eine Dynamik, in der ja da auch ein bisschen Stunk passieren kann, unterschwellig. Also ich halte das gerade, also schade, dass wir Boris jetzt gerade nicht dabei haben, aber gerade auch kommunikativ für echt, echt schwierig und tricky, die Situation, ohne es wirklich schlecht zu finden, was da aktuell passiert, dass man eine klare Kante setzt.
Ja, geht mir genauso. Ich finde es grundsätzlich auch gut, ist auch richtig und wichtig. Ich glaube, dieses, schauen wir mal, hat Borussia jetzt oft genug in der Vergangenheit gemacht, ist damit jetzt in der einen oder anderen Personalie gescheitert, wurde da vielleicht auch von dem einen oder anderen Spieler als zu naiv, zu dümmlich wahrgenommen, irgendwie in dieser Haltung von wir jagen niemanden vom Hof und ach, wir wollen doch alle Freunde sein, Mentalität. Und ich glaube, da wird man von dem einen oder anderen da doch irgendwie so ein bisschen belächelt und am Ende wird sich gedacht, ist uns doch egal, dann gehen wir halt am Ende ablösefrei, ist doch genau das, was wir wollten. Passt doch alles und ich finde es gut, dass man sich da jetzt weiterentwickelt hat, dass man jetzt den nächsten Schritt auch geht als Verein und sagt, ah ja, Moment, das ist jetzt nicht wirklich in unserem Interesse, dass unsere Spieler uns hier, dass wir hier die große Wohlfühloase sind, immer und für alle und verdiente Spieler alle am Ende ablösefrei gehen lassen. Wir haben es ja eigentlich uns vor 2 Jahren schon mal gewünscht, dass man da härter ist. Entsprechend muss ich auch jetzt sagen, gehe ich da mit dir und sage, ich finde es gut. Klar, diese Angriffsfläche, die schafft man sich, das ist keine einfache Situation, das haben wir auch nie, haben wir auch vor 2 Jahren nicht gesagt, als wir gesagt haben, wir würden uns dieses Vorgehen gegen andere Spieler oder bei anderen Spielern auch stärker wünschen. Da war auch klar, dass das nicht einfach ist. Es ist auch nicht einfach, das durchzuhalten. Trotzdem hast du jetzt diesen Kaderplatz, den Nico Elvedi hat, einen Kaderplatz, der unter Umständen, wenn man Nico Elvedi noch verkauft hätte, dazu geführt hätte, dass man auch weiter nachlegt. Und da muss man einfach am Ende auch so klar sein und sich bewusst sein, dass dieser Kaderplatz zu wertvoll ist, den Nico Elvedi einnimmt, um da jemanden jetzt wahrscheinlich ein Jahr nur auf der Bank sitzen zu lassen. Spätestens, wenn es dann irgendwann Verletzungen gibt. Aber ich hoffe, dass man sich im Sinne von Nico Elvedi und im Sinne des Vereins vielleicht dann doch auf einen netten Kompromiss für die Zwischenzeit und für diese Saison einigen kann, der dann dazu führt, dass Nico Elvedi auch als vollwertiges Kadermitglied hier und da mal auf dem Platz stehen kann.
Also kaderpolitisch definitiv das Thema der nächsten Wochen. Da werden wir natürlich weiterhin mit Argusaugen drauf blicken. Ist natürlich auch nie gut, so eine offene Flanke zu haben. Ne? Also auch da gilt, wir haben eben in allen Bereichen in dem Verein, in der Mannschaft, ja so ein paar offene Punkte, die eben wahrscheinlich auch normal sind in so einer Umbruchssituation. Das wird mir aktuell auch ein bisschen zu sehr vergessen, ne? Dass wir wirklich den größten Umbruch vielleicht dieses Jahrtausends aktuell bewerkstelligen und da ja erstmal nur den ersten Schritt haben gehen können, denn alle Baustellen wurden eben nicht beseitigt. Und dementsprechend kommen wir vielleicht auf die Situation jetzt nach 4 Spieltagen zu blicken und die ist ja gar nicht so überraschend. Also wir hatten diese 2 unglaublich schweren Heimspiele und da folgt jetzt noch ein drittes schweres gegen die ja wahrscheinlich aktuell drittbeste Mannschaft in Deutschland und dazwischen diese Auswärtsspiele, in denen wir zuletzt nicht gut ausgesehen haben, Augsburg, Darmstadt. Es sind 2 Punkte, nicht mehr, nicht weniger. Platz 14, nächster Gegner eben, wie gesagt, Red Bull. 6 Mannschaften immerhin noch ohne Sieg. Das ist ja jetzt gar nicht so verkehrt für uns in der Situation. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie mal überraschen könnten gegen Leipzig, wie auch immer, dann hätte man sich ja direkt mal so ein kleines Polster zumindest schon erarbeitet. Und gleichzeitig gilt auch, ja, noch ist zwar immer noch kein Sieg auf der Habenseite und trotzdem ist die Situation nicht überdramatisch. Aber ja, wie bewertest du es aktuell auch vielleicht gepaart damit, dass die Stimmung, was da von den Rängen kommt, wirklich immer noch ausnahmslos positiv war und selbst in der Halbzeit nach dem 0-3 waren die Leute immer noch gewillt, wirklich Stimmung zu machen für den zweiten Durchgang. Auch das muss man ja hier irgendwie einfädeln mit in die Debatte und Diskussion.
Ich glaube, die tabellarische Situation, ja, es war von vornherein klar, dass das ein schwieriger Saisonstart ist. Ich meine, Augsburg auswärts, wo Borussia traditionell schon irgendwie nicht gut aussieht, dann ja die beiden wahrscheinlich stärksten Mannschaften direkt mal im Heimspiel Doppelpack. Also ich sag mal, es gibt da ein angenehmeres Programm, dann irgendwie nach Darmstadt zu müssen, Leipzig, ja, die große Entspannung ist da irgendwie nicht in Sicht, dann geht's nach Bochum. Also du hast auswärts diese ganzen, ja, ich sag mal, wenn man denn so will, die ganzen Konkurrenten im Kampf um, wir möchten in der Bundesliga bleiben und in den Heimspielen hast du wirklich schwere Gegner. Ich glaube, das Wichtigste ist für die Mannschaft, selbst wenn es diese negativen Erlebnisse jetzt in diesen Spielen gibt, den Kopf irgendwo oben zu behalten und positiv zu bleiben. Und das ist dann vielleicht auch das Wertvollste, was momentan eben von den Rängen kommen kann. Dieser Zuspruch, den es ja gibt ja, was ich wirklich großartig finde, aus meiner Sicht was ich mir irgendwie immer wünsche und immer gewünscht habe, dass Fans so reagieren. Das war bei Borussia mal besser, mal schlechter. Ich erinnere mich an Zweitliga-Zeiten, wo teilweise wirklich sehr gute Stimmung war. Dann aber auch mal wieder schwächere Zeiten oder stimmungsvoll schwächere Zeiten, wo es aber sportlich eigentlich ganz gut lief. Also es ist schon immer wieder ein bisschen auf und ab. Momentan ist es wirklich stark, momentan macht es wirklich Spaß und momentan muss man sagen, wahrscheinlich oder vielleicht, so erlebe ich es gerade, ist die Stimmung bei Auswärtsspielen so gut wie nie? Fragezeichen.
Würde ich auch mitgehen. Also ich kann mich echt nicht erinnern an Phasen, die sportlich wirklich schwach waren, wo man jetzt auswärts nicht gerade brilliert, die trotzdem stimmungstechnisch so gut sind. Also definitiv 1A aktuell, macht Bock. Jetzt gehört soweit auch dazu, dieser Gästeblock ist verdammt klein, ne? Und die da gestern ein Ticket haben, die gehören dann auch schon zum relativ engeren Auswärtsfahrerkern, würde ich mal behaupten. Und es ist natürlich in einem kleinen Block dann auch einfacher, mehr Leute mitzunehmen. Und trotzdem, also es ist immer noch so eine Grundpositivität drin, ja auch in den Heimspielen, auch da muss man sagen, die Stimmung so gut wie lange nicht mehr. Vielleicht sogar vor allen Dingen in den Heimspielen, weil auswärts hatten wir immer einen guten, stabilen Support. Ne? Aber jetzt trotz der 2 Niederlagen wirklich gegen Bayern auch im Nachgang Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans, das kann man im Prinzip nach jedem Spiel aktuell sagen. Das wird man sicherlich auch noch sagen können und damit können wir jetzt vielleicht den Schwenk machen zu unserem letzten Tagungsordnungspunkt, Vorschau auf das Spiel gegen Leipzig nächsten Samstag 15:30 Uhr. Das wird wahrscheinlich auch noch so sein, wenn man gegen Leipzig verliert mit einer guten Leistung, da bin ich fest von überzeugt, aber dieser Kipppunkt, der rückt mutmaßlich ja näher und es wird darauf ankommen, das ist jetzt meine These für die nächsten Wochen, Borussia braucht den ersten Sieg, bevor es so einen Kipppunkt gibt, auch was die Stimmung betrifft.
Ja,
kann der gegen Leipzig schon gelingen, Fabian?
Kann natürlich. Ich meine, in der Bundesliga, und das merkt man ja jetzt in diesen ersten Spielen, wie stark da auch Kleinigkeiten entscheiden. Nicht nur in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga. Wir haben uns gestern über Osnabrück unterhalten. Osnabrück, ja, ein spannendes Beispiel. Vor 4 Wochen liefern die einen unglaublichen Pokalfight gegen Köln und spielen wirklich guten Fußball, ja, halten mit Köln und man sagt, boah, Respekt, diese Osnabrücker, echt stark. Und 4 Wochen später sitzen wir da, sehen in der Kneipe nur, dass vor dem Spiel gestern, dass Osnabrück da mit 0-7 untergeht gegen Hannover 96 und sagen, na gut, Osnabrück wird wahrscheinlich Absteiger Nummer 1 aus der zweiten Liga. Da merkt man, wie schnell es gehen kann in alle möglichen Richtungen. Und das zeigt sich aber bei Borussia gerade auch. Borussia ist so wirklich auf der Kippe. Ich glaube schon, dass Borussia das Potenzial hat mit der Mannschaft. Wenn man sich denn einmal mal Selbstvertrauen geholt hat und auch eine stabile Grundordnung irgendwann hat, dass das Ganze wirklich ins Positive kippen kann. Und das sieht man ja auch an den Toren, die Borussia erzielt. Ich meine, Borussia erzielt in 2 Auswärtsspielen 7 Tore. Wann hat es das schon mal gegeben? Das heißt, offensiv funktioniert es ja. Unsere neuen offensiven Spieler funktionieren auf eine Art ganz gut. Es macht auch Spaß, denen zuzuschauen. Und du hast auch immer das Gefühl, die können hier gleich noch ein Tor schießen. Und das ist irgendwie positiv. Ja, defensiv läuft es aber natürlich auch noch nicht rund. 12 Gegentore, das sind jetzt 3 im Schnitt pro Spiel. Wenn das natürlich so weitergeht, damit ist noch keiner in der Bundesliga geblieben. Das muss man ganz klar so sagen. Das heißt, da ist auch noch Luft nach oben. Und da wird es jetzt auf die Weiterentwicklung der Mannschaft stark ankommen. Ich glaube, das Wichtigste, was die Mannschaft braucht, ist diese Unterstützung von außen, der Zuspruch. Und klar, irgendwann brauchst du Punkte. Irgendwann musst du defensiv auch mal mitten aus einem Spiel rausgehen, in dem du nicht 2 oder 3 Gegentore bekommst, sondern im Idealfall mal keins und vorne aber die 2 machst. Das muss kommen. Und wenn das nicht kommt, dann steigst du halt aus der Bundesliga ab. Aber ich glaube, es kann passieren. Und ich glaube, es kann auch sogar passieren, dass Borussia mal hier und da vielleicht mal 2, 3, 4 Spiele am Stück gewinnt, was uns ja ewig nicht passiert ist. Das muss ja, ich glaube, das war noch im vergangenen Jahrzehnt gefühlt. Zumindest habe ich es im Stadion nicht erlebt, in den letzten oder seit einer Ewigkeit nicht, dass Borussia mehrere Spiele am Stück gewinnt. Und das wird jetzt einfach. Das wird schwer. Das wird in den nächsten Wochen, da entscheiden Kleinigkeiten. Das ist ein nach wie vor sehr fragiles Gebilde. Und ich bin da unglaublich happy darüber, dass bei Borussia im Umfeld so viele Leute momentan ja, Verständnis für dieses fragile Gebilde haben und dafür, dass man das momentan ja, stark behüten und beschützen muss von Einflüssen von außen, damit das nicht in sich zusammenbricht und damit man nicht eine Saison erlebt, wie es in den letzten Saisons ja, Schalke, Bremen und Co. alle mal erlebt haben.
Also bis zur nächsten Länderspielpause, dann Mitte Oktober, sind jetzt auch wieder nur noch 3 Spiele. Aber dann hat man wirklich mal einen Zeitpunkt, der dann auch, denke ich, berechtigt, seriös berechtigt, ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Bis dahin sollten wir auf jeden Fall nicht mehr bei 0 Siegen stehen. Ich bin nicht sonderlich optimistisch, dass gegen Leipzig da sich an der Null bei den Siegen was ändert, weil für mich Leipzig ist dann auch eher ein Gegner wie Leverkusen und weniger als die Bayern. Also klar, im letzten Jahr hatten wir einen ganz besonderen Auftritt gegen Leipzig. Wir waren da aber auch tatsächlich in einer anderen Phase, ne? Also Borussia war ja sehr, sehr gut gestartet, bis auf dieses was war es da, das Spiel gegen Mainz. Man hatte zu dem Zeitpunkt damals erst eine Niederlage. Aber eben ganz andere Voraussetzungen. Leipzig kam auch aus dem Champions League-Spiel, allerdings in Madrid, im Bernabéu. Jetzt haben sie auch Champions League, auch auswärts, allerdings Bern. Also auch von der Anmutung eine ganz andere Partie. Also schwierig. Ich bin nicht optimistisch und glaube eher an eine krachende Niederlage als eine große Überraschung. Dennoch, was bleibt uns anderes übrig, ne? Also auch da haben wir eine Außenseiterchance, und wenn uns das dann gelingt, dann kann die Unterstützung, die gerade da von Fans auf Mannschaft überschwappt, dann auch direkt was erzeugen. Also, dass man vielleicht dann auch in eine Serie kommt. Da würde ich dir zustimmen, dass wir wirklich einen richtig positiven Spin in diese Saison bekommen, ist gar nicht so unrealistisch, obwohl wir wirklich einen schwierigen Start haben. Also vielleicht irgendwann Ketchup-Flaschen-Effekt nach dem Motto, dann läuft's und flutscht es sofort, ne? Aber ja, Leipzig wird nochmal richtig, richtig haarig.
Ich hoffe auf das Beste Und ja, hoffe einfach, dass die Mannschaft defensiv einen besseren Job macht als in der ersten Halbzeit gegen Darmstadt.
Das muss auf jeden Fall so sein, denn 12 Gegentore nach 4 Spielen, das ist ja nicht nur ausbaufähig, sondern ziemlich grottig. Also da muss angesetzt werden. Das war auf jeden Fall der Pfostenbruch jetzt nach dem 4. Spieltag. Wir warten weiter sehnsüchtig auf den ersten Saisonsieg, hoffen auf eine Überraschung gegen Leipzig und melden uns dazu dann in einer Woche mit der Analyse. Und dann gibt es auch eine Gegnervorschau, denn dann haben wir ja wieder einen richtig schönen Gegner, nämlich den VfL Bochum. Also, Fabian, hat Spaß gemacht wie immer und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.